Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu dieser Podcast-Episode. Die Hauptdarsteller unserer Folge gliedern unsere Fassaden, bringen Licht und Luft in unsere Gebäude und gehören mit zur wärmegedämmten Gebäudehülle. So langsam hat es bestimmt bei euch Klick gemacht. Genau, wir sprechen über Fenster. Die brauchen wir nämlich bei Neubauten und Sanierung logischerweise. Ja, und mein Gast in dieser Folge ist für euch kein Unbekannter, denn in Folge 14, Absturzsicherung an bodentiefen Fenstern, saß er bereits neben mir am Mikro. Ich begrüße ganz herzlich Marc Schütt aus Werdohl. Hallo.
Hallo Janine.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Da sind ja schon, ist ja schon ein ganzer Haufen Folgen jetzt angefallen. Von 14 zu, ich glaube, das wird jetzt die 58. oder so.
Wahnsinn, ne? Wie schnell die Zeit vergeht und wie erfolgreich das Ganze auch ist.
Ja, das freut einen immer so. Und genau, also von daher, wobei das hatten wir ja schon ein bisschen länger vor, ne, über Fenster zu sprechen nochmal im Allgemeinen. Ja. Und jetzt haben wir es endlich.
Genau. Die Termine, die übereinander zu kriegen, ist nicht ganz so einfach. Aber nun haben wir es geschafft und sitzen an einem sonnigen Tag. Also ich habe jetzt extra meine Raffstore runter und man sieht, auch wieder Thema Fenster, Raffstore. am Büroarbeitsplatz können ein sehr schönes Gimmick sein. Man kann nach draußen gucken und man kann auch, also ich kann es ja mal einmal kurz zeigen.
Guck mal.
Man kann, sieht dann nach draußen, also mit dieser Kamera sieht man es jetzt nicht ganz so toll, aber ich kann unseren Gartenteich sehen und kann vernünftig arbeiten. Die Sonne knallt mir nicht so rein und ich habe eine vernünftige Möglichkeit, auch auf dem Bildschirm vernünftig zu arbeiten. Das zum Thema Sonnenschutz.
Super, sehr gut, genau. Ich stell dich noch mal kurz vor. Also du bist Schreinermeister und Sachverständiger für das Tischlerhandwerk. Die Kontaktdaten packe ich wie immer in die Shownotes. Und Marc kann nicht nur Fenster bauen und einbauen, sondern auch im Rahmen seines Sachverständigenbüros ebenso Fenster und deren Montage begutachten. Und somit hast du dich natürlich bestens als Gast für diese Folge qualifiziert.
Da habe ich Glück.
Ja, hast du nochmal Glück gehabt, genau.
Genau.
Für alle, die es nicht wissen, bei mir gibt es immer Fragebögen vorher, was man denn so kann. Nein, Scherz. Also wir werden darüber sprechen, welche Faktoren bei der Fensterauswahl zu berücksichtigen sind, was so die Vor- und Nachteile von großen Fensterflächen sind. Dann geben wir euch auch noch Tipps zum Aufmaß und erzählen euch, was ihr bei der Baustelleneinrichtung für die Fenstermontage so beachten sollt, woran ihr denken sollt. Wir sprechen Empfehlungen für die Fensterwartung aus, nämlich auch ein spannendes Thema. Und ich hoffe, dann haben wir noch Zeit, dass du ein Döneken erzählen kannst, was denn so in der Praxis am meisten schief geht bei der Montage. Genau, also das ist so unser bunter Strauß an Themen. Bevor wir nämlich starten, als ich die Folge überlegt habe, was wir so für Themen nehmen, sind mir die Schildbürger in den Kopf gekommen. Kennst du die Schildbürger?
Ja, dieses schöne runde Haus ohne Fenster, ne?
Richtig, genau. Also für alle, die das nicht kennen, Schildbürger, das ist eine bekannte deutsche Sage, die von den humorvollen und einfallsreichen, ja, aber manchmal auch tollpatschigen Bewohnerinnen der fiktiven Stadt Schilder erzählt. Und eine Geschichte handelt davon, dass sie ein fensterloses Rathaus haben und die absolut geniale Idee, einfach Licht ins Rathaus zu tragen. Ja, und dass dieser Versuch ja nicht von Erfolg gekrönt war, das könnt ihr euch sicher denken. Aber das war so dieses, wo ich schmunzeln musste, weil mir das sofort so in den Kopf kam. Weil bei dem einen oder anderen, dem würde ich das nämlich auch zutrauen. Und du?
Ja, in der aktuellen Situation, wenn du da mal so hochguckst Richtung Berlin, Ich glaube, die tragen auch Wärme ins Haus. Keine Ahnung.
So, dann lass es uns mal besser machen, statt Licht reinzutragen.
Genau.
Bei dir jetzt aus deiner Erfahrung, oder wir beide werden ja so ein bisschen da gegenseitig unsere Erfahrungen und Tipps hin und her spielen. An was soll ich denn jetzt als Bauherr, Bauherrin oder auch Architekturschaffender bei der Auswahl von Fenstern berücksichtigen? Da gibt's ja ganz viel so an Material und Farbe zu beachten.
Ja, es ist ja in erster Linie ist ja der Bauherr, derjenige, der seine Wünsche offenbart. So, und als erstes müsste man ja wissen, mit welchem Material möchte ich gerne arbeiten. Also wir haben die Möglichkeiten, Kunststofffenster zu nehmen, wir haben die Möglichkeiten, Holzfenster zu nehmen und wir haben die Möglichkeiten, Aluminiumfenster zu nehmen. Dann gibt es noch Hybride wie Holz-Aluminium oder wie Kunststoff-Aluminium.
Ist und alles nur noch Hybrid in letzter Zeit.
Ja, weswegen diese Hybrid sind, erkläre ich auch gleich mal. Da muss erstmal eine Grundsatzentscheidung her. Es ist zum einen der Geldbeutel, dann verbleibe ich beim Kunststofffenster. Ist es wirklich, dass ich sage, ich baue das Haus und die Fenster bleiben 40 bis 60 Jahre drin und ich möchte was Schönes haben? Aus meiner Sicht, schön ist immer subjektiv. Mhm. Aus meiner Sicht ist was Schönes ein Holzfenster. Dann kaufe ich mir ein Holzfenster und ja. Wenn ich das richtig sehe, hast du sogar Innenvorfenster, ne? Kann das sein?
Oder nee, ist das, also
okay.
Normale Holzsprossenfenster als Stulpelemente. Genau.
Ja, das. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, wenn ich sage, ich möchte aber von außen jetzt nicht mehr sehr wartungsarm haben, dann setze ich mir ein Holz-Aluminium-Fenster rein. Das habe ich zum Beispiel hier, so dass wir von außen nicht mehr streichen müssen und innen habe ich das schöne Holzfenster. Ja, und da muss ich erstmal eine Grundsatzentscheidung fällen und mir selber bewusst sein, was ich haben möchte. Das ist im Übrigen auch so ein bisschen die Beratungsleistung, die der Architekt mit reinbringen muss. Ich weiß nicht, wie es beim Architekten so läuft, aber ich habe manchmal das Gefühl, das bleibt ein bisschen auf der Strecke, weil sehr stark aufs Budget geachtet wird. Weil man dann sagt, wir haben ein Budget von 300.000, 400.000 Euro und ja, das Dach muss noch gemacht werden. Wir haben eine Wärmepumpe dabei oder einen ganz anderen Heizerzeuger. Wir müssen noch die Photovoltaikanlage aufs Dach bringen. Ja, und alles hat so seine Kostenpunkte und am Ende des Tages haben wir da einen ziemlich großen Batzen an Budget oder einen ganz großen Batzen an Geld, der das Budget auffrisst. So, wenn ich aber die Grundsatzfrage jetzt für die Fenster schon mal gestellt habe, welches Material, dann gehe ich weiter, was habe ich denn für Komfortinteressen? Also Wärmeschutz ist klar. Also im Neubau über Dreifachverglasung brauchen wir gar nicht mehr reden. Also ja. Das ist ganz normal. Im Altbau muss man dann immer ein bisschen abwägen, was habe ich
für wie ist der U-Wert der Fassade? Genau.
Was habe ich für eine Fassade? Was habe ich so für Möglichkeiten? Werde ich in der nächsten Zukunft, also in den nächsten 5 Jahren, vielleicht auch mal dämmen von außen oder mache ich irgendwelche Erweiterungsmaßnahmen? Dann kann man schon überlegen, ob man vielleicht doch auf eine Dreifachverglasung geht oder doch auf der Zweifachverglasung verbleibt. So, und dann sind so Punkte wie Einbruchschutz. Wie ist mein Haus gelegen? Liege ich jetzt näher Autobahn? Liege ich jetzt nicht näher Autobahn? Oder habe ich bin ich sehr viel ländlich? Bin ich nicht ländlich? Also wie ist so mein eigenes Schutzbedürfnis? Und da kann ich dann in unterschiedliche Kategorien wählen. Also es gibt dann von RC1, das kann man aber wegwischen, das ist nichts. RC2N, das wäre dann im Grunde genommen eine Schutzklasse, die der RC2 entspricht. RC2
ist eigentlich schon Standard, ne, was man meistens nimmt, ne?
Ja, ich empfehle es eigentlich immer, sollte man nehmen. Da hat man dann im Grunde genommen eine gewisse Anzahl von Pilzköpfen drumherum, die gesicherte Anbindung des Glasverbundes. Das heißt, das Glas ist entweder geklebt oder es hat durch einen Aluwinkel, einen Stahlwinkel oder einen verschraubte Glasleisten, wie auch immer, je nachdem, wie der Fensterbauer das geprüft hat, wird das dann hergestellt. Das Glas ist ein Sicherheitsglas, ein PVA-Verglasung. Das heißt, man hat eine Glasscheibe von 8 mm Stärke, 2x4 mm plus eine Folie dazwischen, die dann einbruchhemmend ist. Ja, und dieses einbruchhemmende Fenster, also man spricht ja nicht von einbruchsicher, sondern einbruchsicher. Du kommst überall rein, wenn du irgendwo rein willst. Aber du hast da eine gewisse Zeit, die das Fenster den Angriff standhält. Und ich sag mal, den Gros der Täter hält man damit draußen.
Ja, also, da geht's ja gerade um Zeit, ne? Also da gibt's ja, gibt's ja entsprechende Tests und Berechnungen, wie lange fummeln die an den Fenstern rum, bis sie reinkommen, und danach, glaube ich, sortieren sich auch die, ordnen sich dann die Einbruchschutzklassen ein. Ja,
ja, also das ist nicht nur der Faktor Zeit, da ist auch das Faktor Werkzeug-Equipment. Mhm. Also das heißt, beim RC2-Fenster hast du etwas weniger Werkzeug-Equipment als beim RC3-Fenster. Und dementsprechend müssen die Fenster auch das aushalten. Ne? Mhm. Das wäre zum Thema Sicherheit. Dann kann man überlegen, wenn man jetzt noch mehr Sicherheit haben will und man baut eine EMA ein, also eine Einbruchmeldeanlage, macht man an die Fenster oder stattet man die Fenster direkt schon mit einer Glasspinne aus oder stattet man die Fenster auch schon mit Kontakten aus? Mittlerweile werden sie auch smart, die Fenster. Das heißt, du kannst auch automatisch öffnend kriegen, kannst auch ein Lüftungssystem reinkriegen. Das ist ja auch so eine Sache. Wir sind ja, oder generell, wenn wir ein neues Haus bauen, brauchen wir ein Lüftungskonzept. Entweder habe ich eine zentrale Lüftung oder ich muss das irgendwie anders lösen. Und da gibt es dann halt auch Möglichkeiten übers Fenster, dass du da Lüftungssysteme reinbringst. Daran sollte man denken. Ja, und was jetzt ganz extrem wichtig wird, wir wissen ja, dass es immer etwas wärmer wird. Die Sonne scheint etwas länger. Der sommerliche Wärmeschutz, der ist auch von dem Fensterbauer zu beraten. Das heißt, entweder Rolllade oder ein Zipscreen. Ich persönlich bevorzuge die Raffstor-Lamellen. Da muss man dann gucken, was am sinnvollsten ist und was auch zum eigenen Typ passt. Also ja. Ich kann jetzt mal so von einer Baustelle plaudern. Da hatten wir eine 8 Meter breite Fensterfassade und die haben eine super Sicht ins Tal. Die wollten Rollläden davor haben und ich habe sie Gott sei Dank davor bewahren können, vor den Rollläden. Die haben jetzt eine richtig schöne Z-Lamelle als Raffstore gekriegt und die Frau, die ist jetzt nach 10 Jahren immer noch total begeistert, weil sie sagt, jeden Morgen kann ich da unten die Rehe laufen sehen und mit der Roller und der Sonne, die knallt hier zwar drauf, aber die wird abgelenkt. Und ich habe trotzdem noch nahezu freien Blick und kann das Umfeld genießen. Ja. Und das geht halt mit der Roller da halt nicht, ne?
Genau, wobei du natürlich auch, also so habe ich oder berate ich immer, du kannst natürlich auch switchen, ne? Du kannst ja zum Beispiel sagen, die Schlafräume kriegen Rollladen und die Räume, wo ich mich viel aufhalte, sei es ein Arbeitszimmer, Wohnbereich, Küche, bekommen dann Raffstore. Dann hast du halt auch eine Mischung. Klar, von außen sieht's manchmal ein bisschen, könnte wüst aussehen, wobei, wenn die auch schon alle so den gleichen Farbton kriegen, finde ich, geht das eigentlich.
Ne? Ja, diese Z-Lamellen, die haben auch den Charme, dass die eine mittige Stanzung haben und wenn du dann eine 80er Lamelle hast, dann hast du ja knapp eine 40er Ansichtsbreite und wenn man dann guckt, dass man so eine, genau, so eine Midi-Lamelle nimmt, die dann auch so 48 mm hat, je nach Hersteller. Ich bin jetzt bei einem bestimmten Hersteller hängen geblieben von einem Kopftype. Dann sieht das fast gleich aus, wenn das alles geschlossen ist. Also von daher kann man designtechnisch, optisch schon einiges bewerkstelligen und man hat einen unheimlich hohen Komfort.
Ja. Was ich noch ergänzen würde, wäre das Thema Schallschutz. Also da muss man auch immer mal so ein bisschen drauf achten, wo wohnt man oder wie empfindlich man ist. Man kann aber genauso gut dann sagen, okay, nur die Schlafzimmerfenster bekommen ein Schallschutzglas mit dazu. Also das sind auch noch mal so Sachen, auf die man achten sollte. Und beim Denkmalschutz, je nachdem, was man für ein Haus hat, müsste man halt auch vorher mal Rücksprache halten, ob es dann Holzfenster unbedingt, also ob das die Pflicht besteht. Das ist bei uns zum Beispiel der Fall, wobei ich es jetzt fürs Fachwerk auch schön finde, weil wir im System bleiben mit Holz, ne, mit Holzfenstern und Fachwerk.
Ja, Wenn man aber ein Denkmal kauft, sollte man sich im Vorfeld, also man sollte nicht einfach total verliebt sagen, ein Denkmal, wunderschön, sondern man sollte sich wirklich mit dem LWL mal einmal auseinandersetzen, weil es die ein oder anderen Denkmalimmobilien gibt, wo man nicht unbedingt ein Fenster tauschen sollte. Denn Denkmalschutz hat nichts mit Logik zu tun, nichts mit wirtschaftlicher Logik in den Dingen, wie wir sie so kennen. Also das heißt, Wärmeschutz, ja, fangen sie so langsam auch an, aber ein Fenster wird nicht einfach getauscht. Das heißt, wenn da ein erhaltenswertes Fenster drin ist, was der Historie entspricht, wo wirklich noch die Historie erkennbar ist, dann wird das auf ein Innenvorfenster hinauslaufen.
Ja, ja. Nee, das ist so, stimmt. Also wir haben jetzt privat da zum Beispiel nicht diese Auflagen. Also wir müssen halt Sprossen haben und Holz. Aber wir hatten auch eine sehr große Baustelle. Da mussten wir auch vorher ein Schadenskataster mit dem Fensterbauer anlegen, wo halt dann geguckt wird, okay, in welchem Zustand sind die, welche kommen raus und neu und welche sind erhaltenswert. Und die müssen dann auch wirklich vor Ort, weil wenn du die ausbaust, so wie die aussahen, werden die auseinandergefallen, müssen die wirklich vor Ort aufgetuned werden und dann kriegen die halt ein Innenfenster davor, genau.
Genau.
Genau, jetzt würde ich gerne mal, weil du das gerade schon so wunderbar angesprochen hast, wenn ich jetzt eine traumhafte Aussicht habe und habe das Glück, eine traumhafte Aussicht zu haben oder habe auch einen schönen Garten. Große Fensterflächen, die haben ja immer was, ne? Das ist wunderschön, das sieht in der Fassade schön aus, sie bringen viel Licht in die Räume. Aber die sind ja auch nicht so ohne. Klar, wie gesagt, also die Bauherrschaft und wir Architektinnen, wir lieben ja große Fensterflächen. Lass uns mal ein bisschen über große Fensterflächen philosophieren. Was sind da so die Vorteile und die Nachteile? Weil wir hatten da ja mal privat drüber gesprochen, wo du mir auch schon sagtest, das ist nicht so ohne, wie sich das dann hinterher auf die Mechanik und Montage auch einfach auswirkt.
Du hast ja die Problematik, dass bei großen Fenstern eine Statik dahinter ist. Das heißt, so ein Lochfenster, so ein, weiß ich nicht, einmal eins oder 1,20 Meter auf 1,40 Meter, das ist alles, das ist ein normales Lochfenster, da ist eine Typenstatik hinter, da brauchst du gar nicht so viel, ja, du musst wissen, wie du es befestigst, aber das war dann auch schon, und wie du es richtig abdichtest, und dann war aber auch das Thema schon gegessen. Habe ich jetzt eine größere Fensterfläche, wo ich gegebenenfalls auch koppeln muss? Koppeln bedeutet, dass ich zwei Fenster miteinander verbinde. Dann muss ich gegebenenfalls über auch die Windlast mal beachten. Du bei dir oben auf dem Berg, da wo du so schön wohnst, da hast du eine wunderschöne Aussicht über mehrere Kilometer. Und da bläst der Wind auch mal richtig nett und die Fenster müssen dementsprechend die Windlast aushalten. Eine Windlast sollte man nicht unterschätzen. Die kann das Fenster schön nach innen drücken und aufdrücken. Die kann aber auch ein Fenster aus der Fassade reißen. Solche Fälle habe ich alle schon gehabt. Also Windlast ist schon nicht zu spaßen. Je größer das Fenster wird, umso mehr Angriffsfläche bietet dieses Fenster. Es bietet auch mehr Angriffsfläche, ob es jetzt am Rand des Bauwerks ist oder ob es mitten auf dem Bauwerk ist. Also es sind so Dinge, die dann auch der Fensterbauer, wenn er jetzt keinen Planer im Boot hat, selber planen muss. Das sollte der Bauherr auch wissen.
Also Fenster ist ein ganz wichtiges, sensibles Gewerk, wo man auch wirklich gucken sollte, dass man da entsprechend gescheite Fachfirmen sich auf die Baustelle holt.
Oh ja. Das ist so, dass der nächste Appell, den ich auch ans Herz lege. Nicht einfach im Internet gucken und sagen, hey, guck mal, da kann ich ein Fenster wie im Katalog kaufen. Die Fenster, die werden auch geliefert, aber die Montage ist ein ganz existenzielles Ding bei den Fenstern. Wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein Fenster bleibt 40 bis 60 Jahre drin. Und wenn ein Fenster schlecht eingebaut ist, ist es schlecht eingebaut und das bleibt auch die nächsten 40 Jahre schlecht eingebaut. Und die Folgeschäden, die daraus entstehen können, sind nicht so ganz unerheblich. Die sind nicht immer sofort sichtbar, die kommen auch schleichend und können dann auch mitunter ein größeres Ausmaß haben. Aber wir waren ja gerade, warte mal, bei den großen Fensterflächen. Also die großen Vorteile sind natürlich der Lichteinfall. Ne? Das ist eine wunderschöne Sache, wenn du so eine riesen Hebeschiebeanlage hast oder auch eine große Fensterfläche. Ich benenne einfach, da gibt es einen Fertighaushersteller, der einen Holzrahmenbau macht und der riesige Fensterflächen hat. Wunderschön. Ich will sie nicht putzen, aber es ist wirklich wunderschön. Auch das Wohngefühl da drin. Aber das Beschatten dieser Elemente ist schon eine extreme Herausforderung, wenn man eine große Spannweite hat. Und man darf nicht vergessen, die Dinger müssen ja auch irgendwie da rein. Mhm. Und wenn ich dann große Fensterflächen habe, dann habe ich auch eine Glasstatik. Das heißt, ich habe dann nicht 4 plus 4 plus 4 an Glas, also Scheibe 4 mm, Mittelscheibe 4 mm und Außenscheibe 4 mm, sondern da können ab einer gewissen Größe dann auch schon mal 8 mm, 4 mm oder 6 mm sein. Und so als grobes Maß, wie schwer so eine Scheibe ist, kann man sich überlegen, die Millimeter. Je Millimeter, Quadratmeter, 2,5 Kilo. Also das heißt, habe ich 4, 4, 4, habe ich 12 Millimeter, 12 mal 2,5 Kilo. Dann weiß ich, wie schwer die Scheibe auf dem Quadratmeter ist. Ja. Und habe ich jetzt ein Riesenelement mit, weiß ich nicht, 4 Quadratmeter Glasscheibe oder 5 Quadratmeter Glasscheibe, da wird's dann schon irgendwann nicht mehr ganz so spaßig. Einmal Handelbarkeit und zum anderen das Gewicht. Ne? Mhm. Und da wird's dann schon mal, kann man schon mal drüber nachdenken, ob vielleicht ein Hebegerät wie ein Kran oder sowas notwendig ist, um so eine Scheibe zu tauschen. Was ganz wichtig ist, verbauen die Hand- und die Hauseigentümer oder die Immobilienbesitzer, die Bauherren, große Elemente. Denkt bitte, bitte, bitte an eine Glasverbruchversicherung. Die kostet nicht viel, ist in der Hausrat mit drin. Ihr spart euch extreme Kosten bei einem Glasbruch, wie zum Beispiel einem thermischen Riss. Der thermische Riss kann relativ schnell passieren. Es ist eine Teilbeschattung des Glases und wenn das Glas jetzt zum Beispiel innen oder außen keinen ESG hat, meistens passiert das ja innen, dann ich sag mal, eine Teilbeschattung vom Dach kann das schon sein oder eine Markise, die davor ist und dann die das Fenster teilbeschattet und wir sind dann im Frühjahr oder im Herbst, wo es so langsam auch wieder kalt wird. Und wir eine höhere Wärmedifferenz im Glas haben, dann kann ein thermischer Bruch entstehen. Und um die Kosten abzumindern, denkt bitte, bitte, bitte an eine Glasbruchversicherung.
Ja, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Tipp, weil das ist wirklich schnell passiert. Ja. Bei großen Fensterflächen, das hattest du auch schon angesprochen, ist natürlich immer zu bedenken, klar, hinterher ist es schön, wenn es drin ist, aber erstmal der Weg dahin, also die Montage ist nicht ohne. Du hattest schon angesprochen, entweder ein Kran oder Montageroboter muss dafür vorhanden sein. Dann, was ist, wenn sie ausgetauscht werden muss? Wenn sie beschädigt ist oder nach ein paar Jahren, komme ich dann auch noch so eben da dran, ja, um die alte rauszunehmen, die neue wieder rein zu montieren. Das ist auch alles nicht so ohne. Und was mich interessiert ist, wir sind ja alle meistens so Fans von Anthrazitgrau, also ich jetzt persönlich Schiefergrau, RAL 7015. Sind die Fenster von der Statik nochmal anders, wenn das dunkle Farbtöne sind, dass die sich nicht so thermisch ausdehnen können?
Ja, da haben wir die nächste Problematik. Also wir haben ja dann...
Nur eine Probleme. Wir machen es wie die Schildbürger.
Gut, machen wir es so. Nennen wir das Ganze etwas netter. Wir haben die nächste Herausforderung.
Ja, sehr gut.
eine dunkle Oberfläche heizt sich sehr schnell auf. Haben wir jetzt ein Kunststofffenster, dann gegebenenfalls innen weiß. Dann haben wir unterschiedliche Farbgebung und... man kann es auch im Netz lesen, in unzähligen Fachartikeln, dass dann auch die der Kunststoff sich auch so ein bisschen ausweitet. Ne? Wir haben eine thermische Belastung auf dem Fenster und diese muss das Fenster aufnehmen. Das schränkt so ein bisschen auch die Größe des Fensters ein. Da sagen die Profilgeber dann auch irgendwann, nee, so groß können wir es nicht bauen, wegen der Farbe. Ein weißes Fenster kann man tendenziell größer bauen als ein foliertes Fenster. Jetzt gibt es eine ganz schöne Wendung aus Österreich zum Beispiel. Die Österreicher haben fast gar keine folierten Fenster. Die Österreicher haben fast überall nur Alu-Deckschalen auf den Fenstern und das auch aus gutem Grund. Wenn man sich überlegt, wie weit Österreich jetzt schon am Äquator liegt, und das ist ja jetzt wirklich nicht viel von uns aus bis nach Österreich, aber das ist schon so viel, dass die Sonne da so derbe drauf knallt auf die Folierung, dass das schon Auswirkungen auf die Oberflächen haben kann. Und somit haben die Österreicher sich dann gesagt, wir setzen überwiegend jetzt nur noch die Alu-Deckschalen ein. Und die Alu-Deckschalen, die arbeiten ein bisschen anders als das Kunststofffenster. Und wenn so eine Pulverbeschichtung ist, auch etwas robuster als eine Folierung. Also von daher, ich persönlich empfehle eigentlich nur noch eine Alu-Deckschale, auch beim Kunststofffenster. Ja, wird halt nicht so häufig genommen, weil das halt auch ein Kostenpunkt ist, ne? Aber der Nachhaltigkeit würde ich es immer empfehlen.
Ja, also ich habe in den jetzt 13 Jahren einmal Aluholz eingebaut und ich war auch fasziniert. Ich fand das super. Das waren jetzt natürlich auch Bauherren mit einem riesengroßen, wunderschönen Haus, wo der Geldbeutel halt passte und denen das auch wichtig war. Und die hatten, glaube ich, wir hatten da allein 4 Hebeschiebetüren, die über 4 Meter groß waren, meine ich. Ja, wunderschön. Auch mit einer traumhaften, unverbauten Aussicht. Und das weiß ich noch, das war richtig toll. Aber das Glück hast du als Architekt, als Architektin halt auch nicht immer. Und man kann es ja verstehen, wo alles so explodiert ist. Wobei die Kunststofffenster ja seit Jahren, das sind ja ganz andere Hausnummern, als wenn du früher aus den 80ern, 70ern dir so ein Kunststofffenster angeguckt hast.
Ja,
ne? Angepackt hast, ne?
Ja, die Technik ist durchaus richtig gut. Aber wenn man sich auch mal die Unterlagen der Profilgeber anschaut, da wird schon drauf hingewiesen auf dunkle Farben. Das ist noch nicht so ganz durchgekommen bei den einzelnen Fenstermontagebetrieben, aber da sollte man einfach mal sich bei den großen Profilgebern die Unterlagen kommen lassen zu den Fensterfarbgebungen, die Detailunterlagen, und da wird man sich über den ein oder anderen Passus schon wundern. Aber nichtsdestotrotz sind diese Fenster, die haben ihre Daseinsberechtigung und die sind auch gut. Ist aber meine persönliche Meinung, dass ich eher ein Holz-Alu oder ein Kunststoff-Alu-Fenster nehme. Ich habe auch den großen Vorteil zum Beispiel, wenn man jetzt vielleicht auch auf den Geldbeutel ein bisschen achtet, und du hattest auch so eine schöne Podcast-Folge mit der Einliegerwohnung, die einem dann auch so ein bisschen das Geld wieder zurückspielt für den Bau und die man dann hinterher vielleicht auch als barrierefreie Wohnung für sich nutzen kann und die Kinder oben drin wohnen lassen kann. In der Einliegerwohnung könnte ich ja Kunststoff-Alu verbauen, weil ich ja in den nächsten 20 Jahren dort unten Mieter drin habe und ich nicht unbedingt weiß, wie die Mieter mit so einem Fenster umgehen.
Okay, und es ist einfach robuster dann auch, ne?
Ja. Ein Holzfenster hat ja schon so ein bisschen, man muss es lieben und pflegen, ne? Also pflegen nicht in dem Sinne, dass man es permanent streichen muss, aber so ein Holzfenster sollte man schon einmal abwaschen zwischendurch. Ich meine, das macht derjenige, der eigene Immobilie hat, und auch die meisten Mieter machen das auch mit den Kunststofffenstern, egal was für ein Fenster. Aber es gibt auch die ein oder anderen Mieter, die jetzt nicht unbedingt so Hand anlegen ans Fenster. So, das macht man ja als Eigentümer, macht man es ja schon. Und daher ist es...
Weil man weiß, wie teuer es war.
Genau. Und deswegen ist es dann in dieser Hinsicht schon robuster, das Kunststofffenster. Und da würde ich dann, das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, setzt man Kunststoff-Alu und oben setze ich ein Holz-Alu. Ich habe von außen die gleiche Optik, habe aber den etwas günstigeren Einkauf beziehungsweise etwas günstigere Investition und habe dann auch eine Möglichkeit, da unten vernünftig die Wohnung zu vermieten.
Ja. So, jetzt gehen wir mal auf meine Lieblingsspielwiese, die Baustelle. Ja, die Baustelle. Also, wer jetzt nicht so weiß, wie ein Aufmaß stattfindet, also wenn ein Fensteraufmaß geplant ist, das ist natürlich in den meisten Fällen dann, wenn der Rohbau fertig ist, richtfertig ist und natürlich auch die ganzen Stahlbetonstürze, Unterzüge, wenn die alle ausgeschaltet sind im besten Fall. Alternativ kann man das natürlich auch machen. Man sieht ja die Stärke der Schalung, die jetzt ein Sturz noch, wenn der noch eingepackt ist. Manchmal, also das hatte ich jetzt auch in der Vergangenheit oft gemacht, als die Produktionszeiten oder Lieferzeiten noch so schlimm waren und man wusste, welcher Rohbauer zugange war, haben wir die schon vorbestellen lassen. Also dann haben wir das einmal mit den Bauherren durchbesprochen, dass wenigstens auch schon mal die Profile geliefert werden konnten, weil je nach Farbton haben die nämlich auch eine entsprechende Lieferzeit plus deren Zubehörteile. Sprich, alles, was noch mit Raffstoren zu tun hat, Rollladen etc. etc. Für so ein Fensteraufmaß ist wichtig. Also das heißt jetzt nicht, dass der Fensterbauer, die Fensterbauerin das nur vom Papier bestellt. Also man kann das natürlich so schon mal vorordern, aber man sollte schon gemeinsam durch den Bau gehen, weil das für die Bauherrschaft viel einfacher ist, zu überlegen, wie stehe ich, wie öffne ich das Fenster. Dann ist immer wichtig, bei dem Aufmaß einen verbindlichen Meterriss zu haben, gerade auch bei bodentiefen Elementen, dass das hinterher mit dem ganzen Bodenaufbau passt, weil in so einem Rohbau ist ja der ganze Fußboden noch nicht drin, also noch nicht estrig, die Dämmschichten. Und da muss einmal einer verbindlich sein, weil jedes Gewerk darf nicht seinen eigenen Meterriss haben. Also so ein Zirkus sollte man auch als Bauleitung bestens bitte vermeiden.
Der macht Spaß dann, der Bau.
Der macht richtig Spaß. Der macht richtig Spaß.
Vor allen Dingen mir macht der hinterher Spaß.
Genau, ja. Genau, und also mit Meterriss war immer wichtig. Dann, dass man halt nochmal durchgeht, bespricht, wie sind die Öffnungsrichtungen. Dann sollte man auch wirklich, weil manchmal gibt es so Phasen, wo man sich noch nicht sicher ist, wie hoch wird die Brüstung, dass dann wirklich auch entsprechende Entscheidungen von der Bauherrschaft schon getroffen sind, dass der Fensterbauer einmal dann durchgehen kann. In den meisten Fällen machen die dann auch nochmal eine Auftragsbestätigung, die man sich als Architekt plus Bauherrschaft dann nochmal anschaut, ob alles so entsprechend umgesetzt worden ist. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wenn der Fensterbauer vor Ort ist, dass der sich wirklich die Baustelle anguckt, also innen und außen, um dann auch anzugeben, wo eventuell Gerüst weg müsste, was nochmal zusätzlich für einen Montageroboter geschottert werden muss, etc. Weil in den meisten Fällen, wenn man jetzt Pech hat, kommen die und kommen mit Riesenelementen gar nicht um die Ecke, weil das Gerüst große Eingangsöffnungen versperrt und die dann gar nicht mit den Riesenelementen reinkommen. Also das ist auch nochmal so ein Tipp. Oder wie hast du das erlebt? Weil man hat schon immer viele Dinge im Kopf, aber gerade man muss ja auch einfach als Bauleitung, Bauherrschaft, Architektin und Handwerker, es müssen ja alle ein Team sein und zusammenspielen. Also es kann ja jetzt nicht das eine Gewerk dem anderen irgendwelche Fallen stellen.
Nee, die Kommunikation ist extrem wichtig. Aber das, was du da gesagt hast, sind ja mehrere Punkte. Also der verbindliche Meterriss ist aus meiner Sicht vom Architekten zu erstellen und ist dort ganz klar anzusetzen. Oder der Architekt beauftragt, ich sag mal, den Rohbauer, dass er sagt, hier zusammen, wir haben den Meterriss gemacht und der Meterriss ist jetzt für alle verbindlich. Der muss aber auch weitergeführt werden. Das heißt, es gibt den einen oder anderen Handwerker, der dann da drüber arbeitet, Verputzer, wer auch immer, und wo der Meterriss dann hinterher nicht mehr da ist. Gut, in der Regel braucht man den nach dem Verputzer eher weniger. Der Trockenbauer kann ihn dann noch an vielleicht gebrauchen, den Meterriss. Aber irgendwo muss er da sein. Ne? Dann, was hattest du hier noch? Ach so, die Öffnungsrichtung. Klar, die Öffnungsrichtungen müssen feststehen. Ich finde es auch immer extrem wichtig, dass man einen Elektroplan schon hat, wenn die Fenster geplant werden, damit ich weiß, wo ist das der Anschluss für die Rollladenmotoren. Rechts, ja. Links, dass man dann nicht noch irgendwo über einen Rollladenkasten oder sonst irgendwo verlegen muss, sondern dass ganz klar feststeht, wo ist der Anschluss und dass gegebenenfalls auch schon eine Hohlwanddose sitzt, vielleicht auch schon ein Löchlein gebohrt ist, ein Leerrohr gelegt ist, dass man einfach nur das Kabel da reinschieben kann und dann ist das Thema da durch. Dann hat der Elektriker es auch deutlich einfacher. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit vorher. Es sind dann zwei Mann einen Tag oder zwei Tage vorher unterwegs von einem Elektriker, die dann die ganzen Vorarbeiten machen. Aber je besser diese Vorarbeiten geplant sind, umso schneller, umso einfacher hat man es hinterher auch. Und das ist auch ein großer Mehrwert für die Bauherrschaft.
Ja, und generell für die Baubranche, ja, je besser alle organisiert sind, umso schneller können sie zur nächsten Baustelle weiter.
Ja, Janine, eigentlich bin ich ein absoluter Fan von einer Montagezarge, von der zweistufigen Montage. Ich weiß nicht, hast du da schon mal was von gehört?
Das hattest du mir mal in unserer ersten Folge, hattest du mir mal davon erzählt, aber du musst mir da irgendwann mal Bilder zu zeigen, dass ich mir das mal entsprechend vorstellen kann.
Ich erkläre es mal einmal kurz. Also der Gaswasserinstallateur zum Beispiel, der montiert seine Rohre und setzt dann Blindstopfen auf seine Verschlüsse, damit dann der Verputzer durcharbeiten kann, der Fliesenleger oder wer auch immer. Und ganz zum Schluss kommen die und setzen ihre schönen Armaturen drauf. Die haben es schon verstanden. Und genau das, dieses System präferiere ich auch für Neubau, für die Fenster. Und zwar gehen wir mal vom Worst Case aus. Wir haben wunderschöne Fichtefenster. Wir planen ein niedriges Energiehaus und wir setzen die Fenster jetzt ein. Dann kommt der Estrichleger, der bringt unheimlich viel Wasser in den Bau. Mhm. Dann kommt der Verputzer, der verbringt auch unheimlich viel Wasser in den Bau.
Genau, und der vorm Estrich kommt, genau. Das beides sehr nasse Gewerke. Genau. Und viel nochmal an Schmutz passieren kann. Das ist einfach der Arbeit des Gewerks.
Ganz normal. So, die wollen, ne? Normal. Das ist nicht böser Wille, das ist einfach so, ne? Das ist so. Und jetzt öffne ich die Fenster auf Kipp und mache einen Durchzug oder beziehungsweise muss ja auch lüften. Ich muss das Wasser ja irgendwie rausbringen. So, und gerade Fichte ist da sehr dankbar, Wasser aufzunehmen. Und dann fangen die Dinge an zu quellen. Ich hatte, oder eine Bekannte von mir, die Holzfenster herstellt, die hatte zum Beispiel das Problem, dass dann die Schraubenköpfe geplatzt sind, weil das alles gequollen ist. Das Fenster, das ist, die haben ein hybrophobes Material und da so das, also da ist Wasserdampfdiffusionsoffen der Lack und dann zieht das Holz und wird natürlich größer und dann kann es passieren, dass ich sag mal oben im Beschlagbereich, dass einmal die Schrauben einfach abscheren, ne? Das halten die so viel Kraft halten die dann nicht aus und Holz ist so gut und so stark, damit hat man damals Felsen gesprengt, ne? In den Mittelalterzeiten. So, und deswegen bin ich jetzt der Fan davon, man setzt vorher einen Rahmen rein, eine sogenannte Montagezarge, die wird sauber abgedichtet. Da kann der Rollladenkasten oben drauf, da sind die Rollladenführungen drauf, da kommt dann eine Platte rein oder das wird irgendwie anders verschlossen. Und dann kommt der Estrichleger, dann kommt der Verputzer, außen kann der Putz drauf. Und wenn der Parkettleger kommt und der Maler kommt, dann erst, also kurz vorher, baut man dann die Fenster ein. Das hat den ganz, ganz, ganz großen Vorteil, dass die Fenster jederzeit wieder reversibel rausgenommen werden können. Sollte mal ein Einbruch stattfinden oder sonst irgendwas. Mhm. Wir können die Fenster relativ schnell tauschen. Nachteil ist natürlich, dass man eine Verleistung drumherum hat. Aber auch die kann man sehr schön lösen. Also es gibt Möglichkeiten wie in Bayern, dass man vielleicht sogar die Laibung nicht aus Putz macht, sondern da eine wunderschöne Zierleibung aus Holz. Ich denke jetzt mal, bei einem Fichtefenster könnte man auch eine schöne Zirbenleibung machen. Bringt auch noch ein bisschen Duft mit technisch was mit sich. Also es gibt ganz viele tolle Dinge, die man da machen kann, und man schützt das Gewerkfenster. Das Gleiche ist bei der Haustür. Wenn die Haustür drin ist, da latscht jeder durch. Die Haustür
sieht hinterher. Ich wollte mal gucken, wie es bei euch aussieht.
Ja, die sieht aus wie Schwein. Ja. Und da werden Kabel durchgelegt, da wird da die Schläuche durchgelegt, der Werkzeugkoffer eckt dann an, und das ist alles nicht böser Wille. Und die Jungs, die müssen da auch Gas geben auf den Baustellen. Ja, sie arbeiten mit Umsicht, aber es passiert. So, und damit die wunderschöne Haustür, die vielleicht auch mal 10.000 Euro kostet, damit die geschützt ist, im Montagerahmen eine Behelfshaustür rein und fertig. Und hinterher dann umändern. Also das sind so Dinge, vielleicht mal drüber nachdenken.
Zur Baustelleneinrichtung, das würde ich noch mal eben gern schnell zusammenfassen, weil das jetzt auch für unsere ganzen Kolleginnen wahrscheinlich auch sehr interessant ist. Also damit die Fenstermontage, also wenn der große Tag ist, damit das auch alles bestens funktioniert, weil wenn wir keine Montagezagen haben, die Fenster sind so ein Schlüsselgewerk, ein Meilenstein im Bauzeitenplan, weil dadurch wieder entsprechende Gewerke losgelöst werden, von Rohinstallation, Elektroheizung, Sanitär über Innenputz, Estrich etc. Ne? Also man kann auch Pech haben und 3 Monate steht das mal, bis die Fenster kommen. Also an was solltet ihr denken? Also besprecht mit der Fensterbaufirma, ob Gerüst benötigt wird und wenn welches schon da ist, ob das eventuell teilweise im Weg ist, ob man irgendwie entsprechend vielleicht Gerüstbohlen ja abnehmen lässt, um durch einen großen Eingang zu kommen, also wie zum Beispiel die Haustüröffnung oder sowas.
Ja, oder zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich eingreitsche, eine Hebeschiebetür zum Beispiel. Ja. Dass eventuell ein Teil des Gerüstes wieder abgebaut wird, wenn man mit einem Kran dort die Hebeschiebetür reinbringt. Richtig. Also ganz, ganz ungünstig ist, wenn man versucht, zwischen Gerüst und zwischen Fassade ein Element reinzufummeln. Das funktioniert, ja, aber das birgt immer die Problematik, dass die Fassade kaputt gemacht wird, dass das Fenster was abkriegt, und da werden alle nicht glücklich bei. Deswegen lieber einen Teil des Gerüstes abbauen und dann vernünftig die Klamotten da reinbringen und dann einbauen. Das ist deutlich angenehmer und einfacher als alles andere.
Genau. Dann sollte man abklären, ob alles entsprechend schon ausgehärtet ist, was mit Betonarbeiten zu tun hat und wo Baustützen sind. Ja, weil durch so einen Mikado-Wald zu laufen mit den Elementen ist auch alles andere als schön. Wichtig ist auch der Zugang in alle Geschosse. Habt ihr eine gescheite Bautreppe drin, damit die Jungs und Mädels entsprechend das Material in die weiteren Geschosse bringen können? Dann hatte Marc ja schon angesprochen, eventuell eine Krannutzung. Also sprecht mit dem Gewerk, die den Kran zur Verfügung stellen. Wie sind dort die Mehrkosten? Können wir den noch länger stehen lassen, bis die Fenster kommen? Oder ihr stimmt euch halt mit der Fensterbaufirma ab, ob die für den Fall dann für den Tag mit dem Montagekran kommen. Nur das sind halt auch entsprechende Mehrkosten, an die sollte man denken. Also im besten Fall hat man das als Fensterbaufirma schon als Eventual- oder Alternativposition in seinem Angebot stehen, wenn man die Gegebenheiten schon vorab betrachtet hat. Und was ich gerade noch sagte, der Montageroboter, wenn der zum Einsatz kommen muss, der kann nicht über Huppelpisten fahren, über lehmige, schlammige Ecken. Also da müsste man wirklich diesen Zufahrtsbereich zu dem großen Fenster, wo das kleine Roboterchen hinfährt, die müsste auch entsprechend geschottert sein. Also das sind immer noch mal so kleine Baustellen-Life-Hacks, an die man bitte dann auch denken sollte.
Ja. Wichtig wäre vielleicht auch, dass der Planer dem Fensterbauer mitteilt, welche Steine dort verbaut sind, welche Druckfestigkeitsklassen. Wenn wir ja zum Beispiel mit einem Poroton arbeiten, dann wäre es auch gegeben, dass man in der Bauplanung vielleicht mit Laibungssteinen arbeitet. Ich weiß, dass das häufig gemacht wird, dass dann die Steine abgeschnitten werden, vermörtelt werden. Das sind aber keine, das sind keine Laibungssteine. Die Laibungssteine haben eine ganz andere Konsistenz, ich sag mal, eine ganz andere Bewandung, wo man viel fester drin befestigen kann.
Mhm. Gerade bei großen Öffnungen dann wichtig, ja, ne?
Ja. Es ist auch dann hinterher ein Normmauerwerk, ne? Wir haben auch bei den großen Elementen vorher auch in der Planungsphase einfach mal mit dem Fensterbauer sprechen, wer bringt die Statik von dem Fenster. Also da sind wir wieder beim absturzsichernden Thema. Es gibt sehr viele Befestigungshersteller und auch, ich sag mal, bei diesen Glasabsturzsicherungen, wo dann steht, geprüft nach ETB. Die ETB-Richtlinie ist keine Prüfnorm, das ist einfach nur eine Norm, wo drin, wo gewisse Daten drin stehen, wie was auszuführen ist. Und man kann, geprüft nach ETB ist jetzt keine Sicherheit, dass man das verwenden kann, sondern es ist eine Sicherheit oder ein Datenblatt, was der Prüfstatiker nutzen kann, um dann halt daraus herauszufinden, kann ich diese Werte, die ich dort finde, nutzen für meine Statik. Es ist immer noch so, und das wird auch noch ein bisschen so bleiben, dass so große Fenster eine Statik brauchen. Mhm. Auch dieser mit den Absturzsicherungen. Und das ist
extrem, da haben wir ja unsere extrem wichtig. Folge für.
Ja, genau. Die hat sich schon wieder ein bisschen, ist schon wieder etwas neuer. Wer da noch mehr Infos haben möchte, darf gerne immer folgen. Ich bringe auch immer die neuesten Sachen mit raus. Also es bleibt ja nicht stehen, ne? Also wenn wir in den nächsten 20 Folgen oder nach 20 oder 30 Folgen nochmal miteinander sprechen, hat sich wieder was geändert.
Entwickelt sich immer weiter. Ja. Man hat wieder gelernt aus anderen Sachen oder so. Und dann,
genau. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man immer auf der Höhe der Zeit bleibt. Mhm. Und das, da will ich einfach nur ein bisschen auch sensibilisieren. Also denkt bitte an diese Statik und auch der Fensterbauer bitte vorher mit dem Architekten sprechen, wer bringt das? Ne? Also das kann nicht sein, dass das in der direkt, biete jetzt hier ein großes Fenster an, da ist die Statik mit drin. Nee, das wird mit angeboten. Ist eine besondere Leistung.
Genau. Ne? Genau. Dann, wenn wir kurz vorm Einzug stehen, also ich empfehle immer meiner Bauherrschaft dann, dass der Fensterbauer dann nochmal zum Tässchen Kaffee kommt. Und dass einmal alle Fenster nochmal eingestellt werden, weil der Bau setzt sich immer noch ein bisschen. Also es kann sein, dass auf einmal dann ein Fensterchen klemmt oder das eine, was vorher geklemmt hat, klemmt nicht mehr. Ja. Oder auch Rollladen-Raffstore programmieren, je nachdem, welches System man da auch verwendet. Das macht dann immer Sinn. Hast du sonst noch Tipps? Weil du hast jetzt ja vorhin schon einmal erzählt, grundsätzlich soll man die natürlich auch immer ordentlich putzen, Rahmen, innen, außen, dass die weiterhin gepflegt bleiben, dass die gut funktionieren. Gibt es sonst noch Empfehlungen für so Fensterwartung, dass die möglichst lange leistungsfähig und langlebig sind?
Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ist egal, ich rede es ein bisschen anders. Also derjenige, der die Fenster putzt, wird seiner Partnerin oder seinem Partner hinterher vielleicht die Aufgabe geben, dass der oder die dann die Fenster einmal ölt. Das heißt nicht, dass wie bei der Taufe auf das Fenster eine Ölung erfolgt, sondern
schön über die Scheibe.
Ja, genau, die schöne saubere Scheibe einmal ölen. Nein, die Beschlagsteile, die dort drin sind, die funktionieren ja so, dass Metall auf Metall reibt. Das heißt, in den oberen Ecken sind Ecklager, da ist ein Bandstahl drin und ja, es ist vom Werk her aus geschmiert, aber auch diese Schmierung ist irgendwann mal vorbei und jedes Auto braucht einen Ölwechsel und genauso ist es beim Fenster halt auch. Das sind mechanische Bauteile und die brauchen auch ab und an mal Schmierung. Und da empfehle ich dann sowas wie Ballistol oder ähnliche Produkte, also Fahrradöl, Maschinen, hier so ein Nähmaschinenöl oder sowas, dass man das da reinpackt.
Es war in diesen Sprühdosen, ne, wo man dann auch relativ gezielt drankommt.
Aber,
ne?
Aber bitte kein WD-40. WD-40 ist eher für Reinigungszwecke beziehungsweise um Fett zu lösen und solche Sachen. Wirklich dann schon so ein Schmieröl. Ne? Mhm. Maschinenöl oder sowas. Das dort oben rein. Man hat an den Kanten oder an den Flächen von den Beschlägen sieht man auch immer so kleine Öffnungen. Da kann man es reinträufeln. Und man wird erstaunt sein, wie lange so ein Fenster echt leichtgängig bleibt und ja auch nicht kaputt geht. Ne?
Genau.
Einmal im Jahr mindestens.
Jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, das wurde hier noch nie gemacht.
Na, musst du ja nicht machen, du darfst es delegieren.
Oder so, genau. Wobei ich dir auch sowas, wenn ich dann weiß, wie es geht, mache ich das auch gerne. Mal gucken. Ja. Aber wir haben ja gesagt, du kommst ja mal, du bist ja hier oft in der Nähe, dann kommst du mal vorbei, dann zeigen wir dir auch unser schönes Treppenhaus und die Fensterchen.
Genau. Genau.
So, jetzt zum Abschluss, kurz und knackig, aus deiner Erfahrung, was geht denn so beim Fenstereinbau am meisten schief? Wo findest du so das größte Fehlerpotenzial? Ich meine, wir können da mal nochmal irgendwann die Top 5 machen, aber was ist so quasi Numero 1?
Das größte Fehlerpotenzial finde ich fast immer bei dem Anschluss der Fensterbank zum Fenster. Mhm. Weil da kommt das Gewerk Fenster, das Gewerk Wärmedämmverbundsystem, ja, Putzer, die kommt einfach zusammen und vielleicht sogar der Dachdecker. Und in diesem Bereich hat man immer eine Problematik, dass dort ein kleines Löchlein bleibt, was sich dann als Gewerkeloch nennt. Und die Problematik, ja, da hast du die größte Problematik bei diesem Punkt. Da entstehen die meisten Fehler. Sonst, ja, es ist, in der Regel ist es Montage. Also die Fensterprodukte, die sind zu 90% kriegt man super Fensterprodukte, egal wo sie herkommen. Ja, manchmal mit ein bisschen Qualitätsverlust in der Fertigung, aber sie sind meistens nie so, dass sie nicht funktionsfähig sind. In der Regel ist die Problematik immer bei der Montage zu finden.
Wie bei vielen, ne, wo irgendwie Menschen dann auch ja mit zu tun haben, weil es gibt halt ganz unterschiedlich. Es gibt handwerklich unheimlich Begabte, es gibt welche, die machen vielleicht nur Dienst nach Vorschrift. Dann gibt's manche, die haben da vielleicht nicht viel Ahnung von oder sind nie gut informiert worden. Man weiß es halt alles nicht, ne? Also Fachkräftemangel geht ja leider überall durch. Von daher kann ich mir das auch wieder durchaus vorstellen, wie bei allen am Bau, dass das natürlich letztendlich auch oft, ja, die Fehler einfach durch den Menschen dann passieren, ne? Der vor Ort montieren muss. Ja.
Genau. Ja. Das ist relativ häufig.
Ja, guck mal, jetzt haben wir unsere schöne Folge so ein bisschen düster enden lassen. Der Mensch ist mal wieder an allem schuld. Nein, alles gut. Aber es ist doch noch gut, dass es uns gibt. KI kann bestimmt noch keine Fenster montieren.
Nee, wird auch so schnell nicht kommen. Und auch die Roboter, ich sag mal, ich glaube, die Roboter, die werden unheimlich helfen, um die Fenster zu vertragen, das Thema Fenstereinbau einfach einfacher zu machen. Aber die normale Befestigung und Entscheidung, wo was hinkommt, das bleibt bei uns. Also genau. wollen wir nicht schwarz malen. Alle haben sie damals gesagt, als die Kutsche kam, haben sie damals in Amerika gesagt, oh, da werden die Pferde die überflüssig. Ja, nee, wurden sie auch nicht. Und als das Auto kam, hieß es, die Kutschen werden überflüssig. Es gab immer irgendwo die Möglichkeit, dass man andere Wege fand, wo man auch arbeiten kann. Also von daher, das ist einfach nur ein technologischer Schritt und mehr ist das auch nicht.
Genau. Lieber Marc, es war mir eine große Ehre. Vielen herzlichen Dank für all deinen Input. Das war jetzt schon die zweite Folge, die wir zusammen hatten. Da werden bestimmt noch ein paar Folgen, weil wir haben ja noch immer so ein paar Ideen, was wir unseren lieben Hörern und Hörerinnen so mit auf den Weg geben können. Also in diesem Sinne, vielen Dank. Wir danken euch allen fürs Zuhören, wünschen euch viel Spaß bei euren ganzen Hausprojekten, ob es Neubau, ob es Sanierung sind. Und wir werden euch jetzt bestimmt dieser Folge wieder geholfen haben, was ihr bei der Auswahl und der Montage eurer Fenster so beachten sollt. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter und wie sage ich immer, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob.
Tschüss. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.